Wenn man so ganz klassisch im Restaurant ist, wie kann man denn da mal einen raushauen?
Ach du, da würde ich erstmal so ein bisschen gerichtemäßig gucken. Jetzt bei euch oben Hamburg die Ecke, geil, dann nehme ich mir so einen schönen Fisch. So auch immer da, so ein bisschen weniger ist mehr, gar nicht so shishi. Und dann würde ich mir einen netten Weißburgunder von der Karte empfehlen. Da kann es auch einfach das Basisding sein. Dann würde ich nachfragen, was ist denn für ein Jahrgang? Und dann würde ich fragen, ist der im Holz ausgebaut? Weil ich hätte es doch gern ein bisschen saftiger und frischer zum Fisch. Ich denke, die Kombi passt ganz gut.
Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vom Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt, was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
Cheers! Prost, ihr Lieben! Freunde des Weines!
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Heute in der vierten Folge steigen wir tatsächlich noch tiefer in den Wine Nerdy Talk ein. Ihr hört heute das Basiswissen über Wein Teil 2. Lasst euch überraschen und ganz viel Spaß. Cheerio!
Wir haben nichts mehr zum Anstoßen, weil wir ehrlicherweise 2 Folgen durchgeballert haben und Juliane ja auch eine vielbeschäftigte Winzerin ist, die sich trotzdem 3 Tage Zeit genommen hat, um mit uns zu produzieren. Und wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr. Wir haben gestartet mit der Folge über Weinprobe und so weiter, die war um 12. Ihr entschuldigt uns, dass wir jetzt nicht nochmal anstoßen, glaube ich.
Ja.
Also sei uns verziehen.
Ja.
Wir spazieren immer noch durch den Weinstock. Deswegen ist es so ein bisschen windy, glaube ich, mittlerweile. Man hört auch so ein bisschen Laub durch die Gegend fliegen. Es ist ein sehr trockener Sommer. Aber wir kommen ja trotzdem nicht drum herum, zu sagen, was gerade Phase ist. Und es ist You Never Drink Alone.
Willkommen beim feuchtfröhlichen Podcast, bei dem Bekannte zu Freunde werden.
Ich glaube, das haben wir selten so gut hingekriegt.
Jetzt nach Tag
3 läuft der Hase auch.
Mensch, herrlich, sage ich dir nur.
Schön.
Wir sind ja bei der Folge dumme Fragen über Wein, die man sich noch nie getraut hat zu stellen, die aber Wein Smalltalk fit machen. Ich glaube, eine Frage ist so die Frage aller Fragen.
Oh Gott, ich bin aufgeregt.
Wenn es um Qualität und Qualitätsunterscheidungen oder Qualitätsmerkmale geht. Und es ist Korken oder Schraubverschluss.
Mhm.
Das ist vielleicht noch was, woran ich mich im Supermarkt oder auch irgendwo anders langhangeln kann, wenn ich entscheiden muss.
Es kommt halt komplett drauf an. Es gibt ja, Schraubverschluss hat sich jetzt etabliert, ist auch super. Wir nennen es immer so den Aromatresor, geht nichts rein, geht nichts raus. Bei Kork gibt es ja auch zum Beispiel Plastikkorken, es gibt Naturkorken. Achtest du da zum Beispiel drauf? Ist für dich Kork oder hast du schon mal drauf geachtet, ach krass, das ist ja ein Plastikkork oder das ist ein Naturkork?
Doch, habe ich schon mal drauf geachtet. Hat sich auch natürlich vom Gefühl her der Naturkorken wesentlich besser angefühlt. Ich habe aber auch gelernt, dass es eben, also soweit meines Wissens, bis vor wir uns kennengelernt haben, dass es keine so große Rolle mehr spielt. Also dass es jetzt dass es den Wein nicht unbedingt krass abwertet, wenn er einen Schraubverschluss hat.
Nee,
und natürlich würde ich im Zweifel dann niemals zu der Flasche mit dem Plastikkorken greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fühlt sich einfach nur richtig falsch an, weil das für mich irgendwie, dann denke ich an Mikroplastik und an, das gibt Stoffe in den Wein ab und das kann nicht gut sein. So.
Ja, ja.
Aber oftmals kann man es nicht mal sehen, weil es eingeschweißt ist von außen.
Genau.
Weißt du, da bist du wieder als Konsument irgendwie überfordert und denkst dir so, ja, keine Ahnung.
Und deshalb gehst du lieber in ein Weingut und da hast du alles direkt von Schrauber bis Kork qualitätsstufend aufwärts. Weil es ist oftmals so, dass die Basis, der Einstieg, das ist mit Schrauber zugemacht und dann gehen die hochwertigen Sachen oder auch die Rotweine und so, die werden damit Kork verschlossen. Und die Korkqualitäten, es ist einfach, es wird immer teurer, ist ganz klar auch ein wirtschaftlicher Aspekt, um gute Qualitäten zu bekommen. Und ich weiß, hast du auch schon mal einen Korkgeschmack Wein? sowas und das geht ja dann immer mit dir nach Hause. Das heißt, das ist so schade, wenn du so einen Topf Wein hast, mit Kork zugemacht und dann machst du den an so, sitzt jetzt mit deinem Date, so erstes Date, willst du richtig auffahren und flupst so den Korken raus, probierst das, Kork, kannst die Flasche nicht trinken, ist ungenießbar. Was machst du denn da? Ist das erste Date direkt ruiniert?
Ist ein Risiko.
Ist ein Risiko. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass du halt dieses Risiko hast, dass du halt einfach diese Korkschmecke hast. Aber der Wein entwickelt sich halt auch ganz anders. Also es ist jetzt wieder so von der Winzer-Freak-Schiene. Kork atmet, da geht schon was rein und raus. Und das entwickelt sich und ist auch für die Alterung und richtige Lagerung der Weine, also für mich jetzt aus meiner Winzerphilosophie-Sicht gesprochen, auf jeden Fall das Bessere. Aber wie gesagt, Basis mit Schrauber ist super, alles gut.
Wow, ich merke auch gerade, es ist halt einfach, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird mir klar, dass Wein doch ein Rocket Science ist auch am Ende des Tages. Also sowohl in der Produktion als auch irgendwie bei der Auswahl letztendlich.
Und ich versuche mich auch hier mit den ganzen Antworten so krass kurz zu fassen, dass man es noch versteht und nicht so überrollt wird. Aber ich sag dir, Anni, wir könnten jetzt hier noch 3 Stunden sitzen so, und ich hätte dir noch nicht alles erzählt.
Ja, aber mir ist es halt wichtig, deutlich zu machen, beziehungsweise in ganz einfachen Worten verständlich zu machen, warum diese horrenden Preisunterschiede oder wie das zustande kommt. Ja. Ne? Und ich hatte mir auch noch ein Beispiel aufgeschrieben, was ich gerade auch schon genannt habe, zum Beispiel dieser Miraval Rosé. So, ne? Der ist ja jetzt schon für die meisten wahrscheinlich ein teurer Wein, so für mich auch. Aber warum ist der jetzt explizit so teuer? Weißt du was über die? So, also kannst du das kurz vielleicht einmal durchanalysieren?
Ja, das ist super witzig, weil ich habe den jetzt am Wochenende tatsächlich das erste Mal probiert. Weil ich muss ja gestehen, ich habe mich vor sowas immer verschlossen und war so in meiner Winzer-Freak-Bubble-Schiene. Und dann habe ich aber so einfach, wenn du junge Leute, die halt jetzt, wie zum Beispiel ihr, die Hamburger, an Wein ranführen willst, die haben mir dann einfach mal gezeigt, was die so trinken. Und das ist ja super spannend für mich. Ach krass, ihr trinkt halt ernsthaft den Miraval oder was auch immer.
Den trinken wir wirklich,
ja,
Juliane.
Mit Eiswürfeln drin und so. Ja? Und das ist halt für mich auch einfach mal super spannend zu sehen. Und ich sehe es eher positiv, auch einfach mal so die Zielgruppe besser kennenzulernen. Die jungen Leute, was haben die so Bock? Und Miraval ist schon sehr teuer. Die haben eine eingebrandete Flasche. Ich weiß, was die kostet, die Ausstattung an sich. Der Inhalt ist jetzt so solide. Also es ist jetzt von mir als Winzer-Ding, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und da ist definitiv der Preis von den gehypt. Also einfach sehr gutes Marketing gemacht. So. Ja. Also der Inhalt, das ist kein schlechter Wein. Das ist mir auch nochmal super wichtig zu irgendwie betonen. Das ist nichts, wo du nicht trinken kannst. Das ist alles super, alles easy, wäre für mich so Einstieg. Aber halt jetzt nicht der Preis. So. Ja. Das ist halt einfach extrem gutes Marketing gemacht.
Mal zurückgefragt, was wäre für dich eine teure Flasche Wein?
Ab 100 Euro aufwärts. Also so.
Ich glaube, ich habe nur einmal in meinem ganzen Leben einen Wein im Restaurant getrunken. Nicht mal Einkaufspreis, der über 100 Euro gekostet hat.
Ja, das ist aber auch noch so ein bisschen so ein Ding.
Komm, das ist schon viel Geld,
Juliane. Ja, natürlich, aber deutsche Gastronomie. Wir können uns auch mal ein Beispiel an Frankreich nehmen. Wir kalkulieren hier mal 3. Und wenn du im Restaurant bist, du hast links nebendran Winzer, wo du weißt, sein Topwein kostet irgendwie 45 Euro. Das ist viel Geld. Und dann bist du an der Tür nebendran und du sitzt im Restaurant für genau dieselbe Flasche und bezahlst das Dreifache. Schwierig so, weißt du? Und ich rede von Abhofpreisen. Also ich rede so wie das, was das beim Weingut kostet oder so, auf dem freien Markt oder so.
Ja. Wir stehen ja hier im Rieslingfeld, hast du gesagt, ne?
Im Riesling-Weinberg.
Im Riesling-Weinberg.
Kleinfeld.
Ja,
Feld.
Oh Gott, man möge es mir verzeihen. kann man das denn, also ich bin halt immer auch davon ausgegangen, weiße Traube ist gleich weißer Wein und rote Traube ist gleich roter Wein. Jetzt hast du mir vorgestern erklärt, dass man auch aus roten Trauben Weißwein machen kann.
Korrekt. Wir waren gestern
in einem... Kam.
Ja, also grundsätzlich ist das schon mal so richtig. Damit fährst du nicht falsch. Weiße Trauben, weißer Wein, rote Trauben, roter Wein. Aber dann gibt es natürlich noch solche Geschichten. Der Blanc de Noir.
Einer meiner Lieblingsweine, genau. Du weißt es.
Oh yeah. Und das ist auch so, glaube ich, ein bisschen aus der Not herausgestanden. Und das sind rote Trauben, dunkle Trauben, die man einfach direkt verarbeitet und abpresst. Oder wir haben vorhin auch über das Thema Rosé gesprochen. Mhm. Der ist ja auch so ein bisschen lachsfarben, je nach Ausbauart, je nach Rebsorte. Also es gibt auch dunkle Traubenbeeren, die du da auch gerade hier antippst. Mhm. Und wenn du die direkt abpresst und verarbeitest, dass keine Farbstoffe aus der Beerenschale rauskommen, kann es am Ende ein weißer Wein in der Flasche sein.
Das heißt, die Beerenschale macht die Farbe.
Korrekt, ja.
Und je länger gelernt, Freunde,
du den Saft mit der Beerenschale, wie heißt hier? Oh Gott,
ist es heiß.
Kontrahieren lässt, desto mehr Farbe kriegst du raus. Und je kürzer du das machst, desto weniger intensiv ist die Farbe.
Noch eine Frage zu diesem ganzen Produktionsthema. Wie viel Pflege braucht denn das so über das Jahr? Weil ich tatsächlich selber mal und mein, ich weiß nicht, ob das so persönlich ist, egal, ich erzähle es einfach.
auch raus.
Die Eltern von meinem Freund haben bauen Finkas auf Mallorca. Und wir hatten überlegt, ich und mein Freund, ob es nicht irgendwie so ein Love- und Fun-Project wäre, da mal einfach so ein paar Weinreben hochzuziehen und sich mal an einem eigenen mallorquinischen Wein zu probieren. Mhm. Dazu muss man sagen, ich habe mich dann eingearbeitet. Es gab vor vielen, vielen Jahren ein großes Schädlingsproblem auf Mallorca. Die tun sich da extrem schwer mit dem Weinanbau. Der Wein schmeckt, so sagen Experten im internationalen Vergleich, auch nicht so geil. Mhm. Ich habe da schon mehrere Weinverkostungen gemacht. Da gibt es so ein paar Weingüter, aber man muss wirklich suchen. Mhm. Es gibt eigentlich nur ein, zwei gute, wo man sagt, okay, der ist überhaupt so wirklich genießbar im Sinne von, der schmeckt lecker.
Ja.
Und das war natürlich so ein großer Punkt. Ne? Nützt ja auch nichts, wenn die Dinger nicht angehen und irgendwie alles, wenn man da 3 Jahre umsonst dran doktort. Und ich hatte natürlich wieder die romantische Vorstellung, ach ja, dann habe ich da so meine Weinreben und dann fliege ich dann so alle 3 Monate mal dahin auf entspannt, so ein Wochenende, und dann knipse ich da mal so ein paar Blätterchen ab und schneide mal so schnippelig dran rum. Ich glaube, das kollidiert komplett mit der Realität.
Ja,
wie viel Pflege braucht es denn so around the year? Also du hast ja schon gesagt, okay, krank, ihr fangt halt an, die mit der Hand zu gießen, weil es zu heiß ist mittlerweile, zwecks Klimawandel, aber schneidet ihr die bei oder irgendwie?
Genau, also wir starten, es gibt quasi so, wenn ich einfach mal kurz das Jahr in so ein paar Eckdaten erkläre, wir starten im Januar mit dem Rebschnitt, das heißt, wir schneiden alles runter, wir setzen da den Grundstein für den neuen Jahrgang, das ganze Altholz kommt raus und dann hast du wirklich nur noch eine Bogrebe, die dann wieder neu wachsen kann, da treibt es neu aus. Dann geht das ganze Spiel quasi von vorne los und dann wächst die Pflanze, dann hast du hier, dann brichst du aus, du nimmst Triebe raus, du schneidest Trauben raus, du ziehst die Laubwand nach oben, du betreibst Pflanzenschutz, du betreibst den Laubschnitt, du betreibst die Bodenarbeit. Also, und das alles kontinuierlich der Vegetationsperiode entlang bis zur Ernte. So, und dann kommt die Ernte und dann verarbeitest du alles und dann haben draußen die Weinberge ist so ein bisschen Ruhe, dann geht es aber in der Verarbeitung weiter. Und das ist auch bei uns Winzern so die einzige Zeit. Deshalb empfehle ich dir doch Südafrika zum Beispiel. Da kannst du schön Januar, Februar, das ist ja gut, im März die Ernte, da geht es hier schon wieder los. Und dann brauchst du zu Hause jemanden, der den Rebschnitt im Januar schon mal beginnt. Aber so Dezember, also Weihnachtsgeschäft, Januar, das ist so die einzige ruhige, also ich habe 2 Wochen im Jahr, wo ich Urlaub machen kann.
Ja gut, dann fliegen wir halt da nach Kapstadt. Ne?
Genau, das ist, das ja ist so die einzige Zeit. Tipptopp. Also, und der Rest funktioniert nicht.
Okay, pass auf, es kommen nämlich jetzt eigentlich nur noch 3 kriegsentscheidende Fragen, die ich mir schon häufiger gestellt habe, im Kontext mit einer Weinbestellung im Restaurant zum Beispiel. Mhm. Also es geht ja so ein bisschen auch um das Angebertum, was wir hier ein bisschen ausbauen wollen oder irgendwie so ein bisschen Handwerkszeug mit an die Hand geben. Und ich habe mir mal so 3 Alltagssituationen rausgesucht, die mir schon passiert sind, die vielleicht vielen von euch da draußen schon passiert sind, wo man einfach mal so einen Angeberwein brauchte oder so ein bisschen Fachwissen raushauen wollte.
Das erste ist die Tinder-Date-Situation. Ja, also man hat ein Tinder-Date, es ist eh schon irgendwie aufregend und awkward und gesetzten Fall, der Typ sieht wirklich so aus wie auf dem Bild im Internet. Und man will den beeindrucken. Das geht natürlich auch in beide Richtungen. Ja. Also auch natürlich auch an die Männer, die jetzt zuhören. Wahrscheinlich sogar noch eher, weil die ja in der Regel angehalten sind immer so, ne? Dann guckt die Frau so, ja, such du doch aus. Und ja, dann muss man halt kurz irgendwie so, genau, dann muss man ein bisschen alte Schule machen. Wenn man so ganz klassisch im Restaurant ist, wie kann man denn da mal einen raushauen?
Ach du, da würde ich erstmal so ein bisschen gerichtemäßig gucken. Jetzt bei euch oben Hamburg die Ecke, geil, da nehme ich mir so einen schönen Fisch. So auch immer da, so ein bisschen weniger ist mehr, gar nicht so shishi. Und dann würde ich mir einen netten Weißburgunder von der Karte empfehlen. Da kann es auch einfach das Basisding sein. Dann würde ich nachfragen, was ist denn für ein Jahrgang? Und dann würde ich fragen, ist der im Holz ausgebaut? Weil ich hätte es doch gern ein bisschen saftiger und frischer zum Fisch. Ich denke, die Kombi passt ganz gut.
Okay, krass.
So, that's it. Und wenn der sagt, der ist im Holz ausgebaut, dann sagst du, nee, ist mir ein bisschen zu schwer. Ich hätte gern was im Edelstahl ausgebaut, dass mir einfach die Frische nicht so verloren geht. Und hätte dann gern hier den Saibling. Und genau. Bisschen was
Heule.
Dazu, fertig.
Perfekt.
Voll geil.
That's Perfekt. Eine andere Situation, die vielleicht jeder irgendwie schon mal erlebt hat oder viele von uns. Man ist zum allerersten Mal bei den Schwiegereltern eingeladen und man möchte was mitbringen. Also ich bringe immer meistens was mit, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ob das ein Sträußchen Blumen ist oder halt eben in meinem Fall doch häufiger auch ein Wein. Und ein Wein geht ja auch irgendwie immer. Damit kann man ja theoretisch an sich nichts falsch machen. Aber was wäre denn so ein Wein, den, okay, das ist nicht dein Schwiegereltern, weil die kennen sich ja verdammt gut aus, aber was wäre denn so ein Schwiegerelterwein, der immer schmeckt?
Also ich finde, das kann es jetzt nicht so Schema F, der schmeckt immer. Ich würde so ein bisschen was aus meiner Heimat, wenn ich tatsächlich irgendwo da irgendwo aufgewachsen bin, würde ich da was bestellen bei dem Weingut.
Also
oder
was Regionales erstmal.
Genau. Mhm. Und würde dann immer zu einem Grauburgunder, wenn du was Weißes mitnehmen willst, weil der ist schön ausbalanciert, was Säure und Zucker angeht. Damit machst du nichts falsch. Der stellst du auf den Tisch und vielleicht kriegst du ihn schon gekühlt mit, direkt aufziehen und die Stimmung ist locker. So, erstes Treffen Schwiegereltern.
Gute Idee, Juliane. Mhm. Gute Idee.
Also top vorbereitet. Perfekt temperiert und dann natürlich auch irgendwie noch was Rotes, irgendwie auch da regional ein Spätburgunder zum Beispiel, das auch so aus dem Mittelsegment ist. Also nichts zu abgespacedes und auch das einfach perfekt temperiert mitbringen, aufziehen, anstoßen. Schön, dass ich da sein darf und Cheerio.
Geil. Okay, Hammer. Okay, drittes und letztes Szenario, was in meiner Welt relativ häufig passiert. Gibt es einen Wein, den man bei einem Geschäftstermin mit einem Kunden platzieren kann, im Sinne von, der vielleicht so ein bisschen strong und independent ausdrückt? Okay. Also der so ein bisschen, ja, also ist jetzt so total dumm in die Tür gesprochen, aber der irgendwie so, der einfach solide rüberkommt, wo man sich denkt, ja, die kriegt den Pitch, so, weißt du?
Genau, da kommt es auch voll drauf an. Ich muss immer so lachen, weil ein enger Freund von mir ist Steuerberater und die hatten alle am Geschäftstermin den Stock so tief im Arsch stecken, dass die alle gedacht haben, nee, es muss teuer sein und so. Und dann kannst du auch einfach mit einem Mittelsegment Riesling zum Beispiel, ein bisschen gereifterer Jahrgang, also je nachdem, wann das Zeifen ist und so, ein bisschen was Gereifteres, aber trotzdem was Frisches, auch von Top-Anbaugebieten, Pfalz, Mosel, Rheinhessen, wie auch immer. Bestellst den einfach mit Kork verschlossen, lässt den eingießen, probierst den. Wir hatten ja schon mal in der Folge die Easy-Tipps hier auf dem
Querverweis,
Tisch kurz
Querverweis.
Schwenken und sagst, je nachdem, was sie so auf Essen Bock haben und sagst vielleicht hier ein bisschen was Würziges, je nachdem, wo du bist, ein bisschen Pasta, ein bisschen was Frisches, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch und dann möchtest du einfach einen geilen Riesling, weil der passt auch zu allem mit der frischen Säure.
Falsch. Hammer. Es kann nichts mehr schief gehen. In jeder Lebenslage sind wir jetzt gerüstet, Juliane.
Voll gut. Danke
dir. Mega. Mega
cool. Probiert sie mal aus und es geht voll in die Hose. Und dann bitte komm.
Die hat nie wieder angerufen danach. Ja. Die fand das voll eklig.
Das
die Schwiegereltern fanden mich kacke. Und den Pitch habe ich auch nicht gewonnen. Oh nein, oh nein.
Nein, das glauben wir nicht.
Ich glaube, durch den Wein kann man die Leute auch in die richtige Richtung manipulieren. So.
Weil man es halt so gar nicht erwartet.
Nee.
Du musst dir einfach nur mal kurz auf den Tisch das Glas schwenken, reinriechen oder einfach sagen, ach du, ich hätte gerne einen Weißburgunder, der passt perfekt zum Fisch. Da drehen die sich doch alle schon um und sagen, was? Hä? Ja. Also, und dann sind die ja schon so von der Rolle, dass alles, was du sagst, muss gar nicht stimmen, sondern es läuft halt so.
Ja, aber das ist das, was ich meine, ne? Ja. Das musst du erstmal so ein bisschen posermäßig.
Ja.
Aber geil, cool. Habe ich wieder was gelernt auch. Vielen Dank, Juliane.
Sehr, sehr gerne.
Mega.
Hat mich voll gefreut.
In der nächsten Folge You Never Drink Alone erwartet euch Jule und mein Lieblingsglühweinrezept. Und wir werden praktisch live im Podcast dieses Glühweinrezept nachkochen oder vorkochen für euch. Und ja, behaltet gerne mal unser beider Instagram-Kanäle im Auge. Wir werden zeitnah vorher das Rezept veröffentlichen und eine kleine Einkaufsliste. Und dann könnt ihr praktisch, wenn das am Donnerstag um 18 Uhr live geht, die Folge mit uns gemeinsam Glühwein kochen und dann natürlich auch trinken. Bis dahin!